Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Six Nations Wochenende. Sonntag ja, dieses durchaus wilde Spiel zwischen Frankreich und Schottland, ausverkauftes Haus in Paris an anderen Pariser Standorten, ist das das richtige Wort, in anderen Teilen von Paris sah es da ein bisschen anders aus, Stade Français gegen den amtierenden Meister, nicht mal ganz halb voll, das Stadion und die Spartanerin von Chili Mazarin, einem Vorort von Paris immerhin, die mussten sich komplett aus dem Spielbetrieb der ersten Liga der Frauen zurückziehen. Dazu kommen wir aber am Ende der Folge nochmal. Ansonsten war dieses Wochenende der Top 14 natürlich geprägt von den Doublons, wie man so schön sagt, den Doppelungen. Vereine wie Stade Français da hat auch der ein oder andere Spieler gefehlt, aber Stade Toulousain ist das, was ich eigentlich sagen wollte, der klassische Vertreter, wenn man in dieser Kategorie denkt, 17 Spieler haben gefehlt, unter anderem natürlich die üblichen Verdächtigen, Antoine Tamac. Hab noch nicht meinen Tag erreicht heute. Antoine Dupont, Romain Tamac ist natürlich ein Faktor, wenn du Spieler eines solchen Kalibers verlierst. Aber ansonsten 7 Spiele, 7 Heimsiege, 4 Offensivboni, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich mach gleich meine Seite auf, dann kontrolliere ich das nochmal. In der Pro D2 wurde es ein bisschen spannender. Einige sehr, sehr enge Ergebnisse mit großen Auswirkungen auf den Rest der Saison, während der Abstiegskampf in der Top 14 weiter stagniert. Alle 4 Teams, die dort involviert sind, mit hohen Niederlagen, die einkalkuliert waren. Sicherlich, darüber hatten wir ja letzte Woche schon geredet. Fangen wir mit dem bereits, 5 Offensivboni, nicht 4, sogar einer mehr. Oder es war knapp, sagen wir mal, zumindest bei Clermont-Toulon wäre sicherlich auch ein Offensivbonus drin gewesen am Sonntagabend. Aber der Spieltag hat natürlich bei Stade Français angefangen, die den amtierenden Meister Montpellier zu Gast hatten. Ein erschreckend schlecht garniertes Stadion, vielleicht nur schlechter, die einzige Situation, in der es vielleicht weniger voll ist. Ist für den Spielen vom FC Versailles, mit dem sie sich ja, oder denen sie ja das Stadion vermieten, haben ja von der Stadt die Vermarktungs- und Vermietungsrechte erhalten. Ich meine, mit den 8000 Zuschauern, die im Stadion waren. Damit wären sie sicherlich in der Pro D2 im oberen Drittel. In der Top 14 ist das schon sehr, sehr wenig. Auch wenn jetzt bekannt gegeben wurde, dass die Zuschauerzahlen im Vergleich zur letzten Saison 12% gestiegen seien. Aber gut. Ist natürlich trotzdem so eine Sache. Gut, der FC Versailles zieht als Tabellenzweiter der dritten Liga fast 300, 400 Zuschauer. Natürlich auch nochmal was anderes, aber gut. Ist vielleicht auch schwierig. Ich meine, es ist ja schon so, dass am nächsten Tag mit Frankreich-Schottland ein nicht unbedingt günstiges Spiel in Paris stattgefunden hat. Und 2 Rugby-Spiele an einem Wochenende im Stadion ist sicherlich machbar, aber ist ja immer so eine Sache. Vor allem, wenn man dann abends sagt, okay, Le Classique, Marseille gegen PSG auch noch dazu, wird vielleicht ein bisschen viel. Also gut, sei es drum. Montpellier hat eigentlich sehr gut losgelegt, sehr früh 14-0 geführt, bevor dann Stade Français das Spiel komplett gedreht haben. Montpellier fielen natürlich Spieler. Ne? Also darüber brauchen wir gar nicht reden. Paolo Garbisi fehlt natürlich unter anderem, im Sturm fehlt der ein oder andere Big Carrier, aber es ist jetzt natürlich trotzdem nicht so, als wären sie schlecht aufgestellt. Also nach dem durchaus soliden Saisonstart merkt man jetzt schon einen recht eindeutigen Fall nach unten. Wenn man sich die Tabelle anguckt, sag mal, Montpellier sind Zehnter, das erste Team, das vielleicht nicht im Abstiegskampf drin ist, aber es ist wenig. Und da kommt dann jetzt vielleicht auch wieder der Punkt, wo man sagt, dass Philippe Saint-André nicht so unbedingt der richtige Motivator ist, um ein schwächelndes Team zu motivieren. Und es ist ja auch schon so, dass Montpellier in den letzten Jahren kein besonders innovatives Team waren. Also man sagt, okay, es ist in den letzten, was weiß ich, 10 Jahren oder jetzt das erste Mal, wo so ein bisschen stringente Taktik drin ist, es auch nicht so schwer war, diese Taktik rauszufinden und diese Taktik zu stoppen. Ja, das ist dann nochmal vielleicht was anderes, so ein bisschen, wenn man dann eben seine Stars auf dem Feld hat. Naja, so viele haben sie ja nun auch nicht mehr unbedingt, aber seinen wirklichen Top-Spieler, und dann ist das sicherlich noch eine Sache. Aber ja, da fehlt irgendwo viel. Stade Français sind nicht grundlos Tabellenzweiter. Einer der besten Defensiven der Liga. Auch mit der, da vielleicht einer kleinen Schwächephase, aber ja, es ist letzten Endes ein logischer Sieg, der voraussehbar war. Ähnlich sieht es genauso aus beim Duell Bayonne Castres, 41-10 mit Offensivbonus am Ende. Das erste Spiel für Jeremy Davidson als Trainer von Castres. Hatten wir ja letzte Woche drüber geredet. Aber das war eine einkalkulierbare Auswärtsniederlage bei starken Basken, die zu Hause noch kein Spiel verloren haben. Darf man ja auch gespannt sein. Das Spiel in San Sebastian ist ja wohl ausverkauft, wo gegen Po 40.000 Tickets sind wohl schon weg. Könnte gut voll werden. Die Generalprobe fürs Halbfinale. Mal schauen. Ich unke gerade. Aber ja, die Halbfinalspiele finden ja in Emanueta, beziehungsweise, wie heißt es jetzt, Reale Arena, irgendwie sowas in Richtung Emanueta statt. Auch da könnte dann Bayonne durchaus realistisch gesehen dabei sein. Das erste Mal seit, ich will gar nicht um, 10 Jahren oder so, dass sie wieder im Champions Cup spielen könnten. Länger? Wann hat Bayonne das letzte Mal Champions Cup gespielt? Schon ewig her. Ja, spannend. Lyon hat 45-11 gegen Racing gewonnen. Klar, Racing fehlen Schlüsselspieler, Finn Russell, Gael Ficou, gegen eins der formstärksten Teams im aktuell Tabellendritter Lyon. Das erste Spiel seit Anfang des Jahres für David Niniashvili, der 2 Versuche beigesteuert hat und einen wunderbaren Assist für Joshua Tuisova. Das war ja so ein kleines bisschen nach dem Spiel jetzt noch, also Leo Berdeu, der Verbinder von Lyon, der sich hingestellt hat. Also wenn man die Leistung von Joshua Tuisova sieht, der ja nächste Saison zu Racing wechselt, weiß ich nicht, wie man einen solchen Spieler gehen lassen kann. Das ist mir unerklärlich. Und der Präsident von Lyon, der sich dann in der Zeitung jetzt geäußert hat, wir haben ihn nicht einfach gehen lassen. Das sollte Leo Berdeu eigentlich wissen. Ja. Naja, es ist Meckern auf hohem Niveau. Wir haben ihn mit Semirandrandra ersetzt, das ist ja dann doch nicht unbedingt. Ist ein anderes Spielerprofil, aber ich glaube eins, das ganz gut passt. Muss man schauen. Hatten ja nicht unbedingt immer Glück mit ihren internationalen Importen, wenn man so formulieren kann. Lima Subwanga ist ja dann doch, sagen wir mal, eine gescheiterte Verpflichtung, muss man dann vielleicht doch insgesamt sagen, aber gut. La Rochelle Brive, 32-16 mit Offensivbonus für La Rochelle. Oscar Rixen weiter mit muskulären Problemen ausgesetzt. Auch hier muss man sagen, logischer Sieg, 32-16, vielleicht nicht so hoch, wie es hätte sein können. Wobei Brief es am Anfang das Spiel doch eine ganze Weile eng gehalten hat. Aber wahrscheinlich auch kein Sieg, der angepeilt war. Bordeaux hat 43-7 gegen Perpignan gewonnen. Das war ein sehr erwartetes Ergebnis. Perpignan, die in ihrer Gif-Quote hinterher hinken. Für die, die es nicht wissen, du musst, 15, die Saison sind es noch 15 oder 16, Gif im Schnitt auf deinem, in deiner 23 haben. Gif, jeune issu de la formation française, heißt also ein Spieler, der vor seinem ersten Profivertrag 3 Jahre in einem französischen Nachwuchsleistungszentrum verbracht hat. Als Aufsteiger hatten sie letzte Saison hatten sie keine so hohe Quote zu erfüllen, aber jetzt natürlich müssen sie sich wieder daran halten, haben sie zurückgehinkt und dann haben sie gesagt, ja, schicken wir unsere Jugend. Was sind es, 3 Jahre vor dem ersten Profivertrag? 3 Jahre in einem französischen Nachwuchsleistungszentrum muss in jedem Fall haben. Haben sie gesagt, wir schicken die Jugend, wir sperren einen Pass und schon unsere Spieler vor dem Duell gegen Bayonne, das ja jetzt am Wochenende kommt, dass wir da wirklich, dass dann das Spiel, das sie anvisiert haben, Bordeaux, die sicherlich gut gespielt haben, keine Frage, aber es war jetzt auch nicht unbedingt die Herausforderung. Toulouse, die auch mit Offensivbonus gewonnen haben, 34-10 gegen Po, ich will nicht sagen Überraschung, eine kleine Überraschung vielleicht. Ich hätte schon gedacht, dass Po das Spiel enger halten können. Wie gesagt, Toulouse fehlen sehr viele Spieler, haben sehr stark rotiert. Über die Hälfte der Mannschaft wurde nach der Jahrtausendwende geboren. Es war ein junges Team, das angetreten ist. Und trotzdem dieser eindeutige Sieg, was dann schon, doch Bände spricht, muss man sagen. Die Breite, die Toulouse hat, ist schon beeindruckend. Clermont, die 36-21 gegen Toulon gewonnen haben, auch das Spiel hätte durchaus eindeutiger ausgehen können. Wobei das nur bedingt für Clermont spricht und eher gegen Toulon, die nach wie vor 3 Punkte Vorsprung auf Clermont haben. Da wäre durchaus auch mehr drin gewesen, aber man hatte eigentlich nie das Gefühl, dass sie wirklich in der Auvergne angekommen sind, wenn man ehrlich ist. Aber gut. Pro de deux. Ich renne ein bisschen durch, weil es ist natürlich schon so, ich hatte das ja letzte Woche erzählt, dass wir im Urlaub waren, entsprechend ich jetzt erst sehr knapp mit Zeitung und Zusammenfassung und allem durchgekommen bin. Ich habe kein Rugby am Wochenende geguckt und das ist dann jetzt diese Woche halt so ein kleines bisschen so zeitdruckmäßig einfach so eine Sache. Das ist halt so, muss ich mit klarkommen, aber deswegen ein wenig, vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie ich es insgesamt gerne hätte. Aber gut, es ist, wie es ist. Colomiers-Achat in der Pro D2, Derby-Zeit, eins der wunderbaren Derbys unter der Saison. Das ist, hat nochmal einen ganz anderen Reiz, finde ich. Über 6000 Zuschauer, auch schon lange nicht mehr diese Zahlen in Colomiers gesehen. Das Spiel letzten Endes entschieden durch einen späten Penalty für Colomiers, 17-15. Wenige Minuten davor hat Elton Yantjes, der Verbinder von Agen, der was 60-fache Springbok, 2 Drop Goals daneben gesetzt. Oder 2 Dropkicks vielmehr daneben gesetzt. Und dann dieser späte Penalty für Colomiers, der das Spiel entscheidet. Zum 20-15. Wichtiger Sieg. Prestige-Sieg natürlich, aber ein wichtiger Sieg. Damit hält man gut Anschluss. Agen, die nur noch 1 Punkt Vorsprung auf Colomiers haben. Wenn sie das Spiel gewonnen hätten, hätten sie sich natürlich deutlich sicherer fühlen können, was ein eventuelles Heimspiel im Viertelfinale gewesen wäre. So wird es jetzt nochmal, oder so bleibt es nochmal ein bisschen spannender. Béziers, die gegen Grenoble das Spiel in der letzten Minute noch aus der Hand gegeben haben, einen Maul für Grenoble, der dann den Sieg gebracht hat. Béziers hat dieses Spiel sehr gut begonnen. Sie hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen. Zumal Grenoble dieses Spiel rotiert hat. Ich werde nicht sagen, dass sie einen Armpass gespielt haben, aber sie haben stark rotiert. Haben vielen Stammspielern eine wohlverdiente Pause gegeben. Davon hatten sie nicht allzu viele. Also Pausen, nicht Stammspieler. Es ist letzten Endes, die Breite stimmt anscheinend in Grenoble. Sie haben ein Spiel weniger als Mont-de-Marsan. Das ausgefallene Spiel in Aurillac, die eine Geldstrafe zahlen mussten jetzt schon, da das Spiel nicht stattfinden konnte. Aber ein Nachholspiel oder was auch immer, da ist noch nichts entschieden, stand jetzt aber mit einem Spiel weniger und einem Punkt nur weniger auf den 2. Platz hinter Mont-de-Marsan. Da ist noch viel drin, überraschend viel drin. Auch Mont-de-Marsan hatten ja durchaus einen gewissen Abstand auf die hinteren Plätze. Es bleibt wirklich spannend innerhalb dieser, sagen wir mal Top 7, vielleicht Top 8, Top 9, wobei Oyonnax natürlich mit 23 Punkten Vorsprung einfach weg ist. Also, die haben den 1. Platz relativ sicher, da müssen wir nicht drüber streiten. Aber dahinter, da sind zwischen Platz 5 und 2 sind, 3 Punkte. Da kann unglaublich viel passieren noch. Wann hat 29-13 mit Offensivbonus gegen besagt Aurillac gewonnen? Erik Marx ist kurz vor dem Spiel noch in die Startaufstellung gerückt, sollte eigentlich nicht spielen, aber hat dann den erkrankten Joe Edwards ersetzt. Ein wichtiger Sieg für Wann, bei dem man ja durchaus abseits des Platzes ein gutes Maß an Fortschritt erkennen konnte. Auf dem Platz, also ich sag mal mit der neuen Tribüne, mit dem neuen Trainingszentrum, das neue Logo, da ist schon viel passiert. Wobei das Logo natürlich jetzt keinen wirklichen sportlichen Einfluss hat, aber es symbolisiert halt den Anfang einer neuen Ära, denke ich. Und die kann man schon sagen, hat begonnen. Top-Team sind sie seit 1-2 Jahren, aber so langsam kommen sie eben auch den Punkt, wo sie als Verein diese Rolle ausfüllen können. das Sportliche ist dem Ganzen ja so ein bisschen vorweggerannt. Oder die Mannschaft auf dem Feld hatte die Bedingungen abseits des Platzes einfach überholt. Und so langsam gleicht sich das an und da bietet sich für den Verein in der Zukunft jetzt eben halt sehr viele neue Chancen. Aber diese Saison, ja, sie haben Chancen auf einen Playoff-Platz. 5 Punkte hinter Biarritz auf Platz 6. Das ist jetzt bei 8 Spielen, die noch zu spielen sind in der regulären Saison, ist das machbar. Das ist jetzt nicht so, dass sie aufgeben können oder müssten. Aber dafür waren sie eben halt gerade zu Hause einfach viel zu inkonstant. Und das sind Dinge, die müssen sie nächste Saison einfach wirklich, wirklich ablegen, wenn sie ein Kandidat für den Aufstieg sein möchten. Zumal Aurillac jetzt nicht auswärts, ja, wo haben sie gewonnen? In Massy haben sie gewonnen und in Soyons-Angoulême bei den beiden Aufsteigern. Aber ansonsten ist Aurillac jetzt auch nicht unbedingt als auswärts starkes Team bekannt, muss man halt auch sagen. Rouen hat 25-20 gegen Massy gewonnen, bringen damit nochmal ein bisschen mehr Platz zwischen sich und die Abstiegsplätze, 8 Punkte Vorsprung auf Carcassonne. Ja, es ist jetzt Carcassonne auf dem 15. Platz. Ein Spiel, das nicht so knapp hätte sein müssen, wenn, sag mal, Benito Masilevo nicht in der 5. Minute von einem Kickoff den Ball 2 Meter vor der eigenen Mahllinie hätte fallen lassen. Davon hat Massy natürlich, oder das hat Massy natürlich ausgenutzt und den Versuch da gelegt, aber ansonsten hätte das nicht so knapp sein müssen. Die Normannen waren sehr viel besser in der Defensive, waren sehr viel besser in den Gassen, waren besser im Gedränge. Das Spiel hätten sie auch höher gewinnen können. Aber gut, Massy freut sich über den Defensivbonus und eigentlich kann es Rouen egal sein, wenn wir ehrlich sind. Soyons-Angoulême hat 19-18 gegen Montauban gewonnen. Fantastische erste Halbzeit von den Gastgebern. Sehr dominant, gerade was das Territorium anging. Montauban sehr, sehr ungefährlich. Also das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, dass Jérôme Bosviel ein Monsterfuß hat. Also diese 50 Meter Penalties, die er da weggeballert hat. Krass. Also kann man halt nicht anders sagen. Aber ansonsten war Montauban ungefährlich offensiv. Was überraschend ist, weil sie ja durchaus in der Offensive in den letzten Spielen durchaus einiges gezeigt haben. Das war eine sehr komische Aussprache, weil sie in den letzten Spielen offensiv ja durchaus einiges gezeigt haben. Aber gut, es kann nicht immer gelingen. Der sehr schwierige Drop von Mathieu Hugal dann nach der Sirene, um das Spiel zu gewinnen, nachdem Bosiel nur eine Minute vorher den Penalty zur Führung gekickt hatte, war eigentlich ziemlich gut verteidigt von Montauban. Mathieu Hugal, der den Ball bei 3 Zentimetern Platz zwischen 2 Verteidigern irgendwie durchgekriegt hat und der Ball dann mit gefühlten Millimetern Abstand über die Mittelstange ging. Aber Sieg. Ne? 4 Punkte, klar, Montauban hätte man, wenn man, im Idealfall hätten sie keinen Defensivbonus gekriegt, ne? Aber sie hätten auch verlieren können. Und das haben sie nicht. Und das ist wichtig. Und damit sind sie jetzt das erste Mal seit einer ganzen Weile wieder von den Abstiegsplätzen runter. Sie haben nur 1 Punkt Vorsprung auf Carcassonne. 7 Punkte Rückstand auf Rouen. Aber wenn Montauban dieses Spiel gewonnen hätte, dann wäre es nur ein Dreikampf gewesen. Das wäre dann sehr viel enger gewesen, kann man sich ja vorstellen. 32-40 wäre es dann gewesen. 33-40, das wäre dann halt nochmal ein ganz anderes Bild gewesen. Ein klassisches 8-Punkte-Spiel. Carcassonne hatte ein schwieriges Spiel. Chris Hisenbeck wieder nicht dabei. Für die Gastgeber gegen Oyonnax war kein Sieg erwartet. 27-32, aber letzten Endes trotzdem mit Defensivbonus eine solide Leistung. Im Vorfeld der große Aufruf, dass doch für dieses wichtige Spiel das Stadion voll gemacht werden sollte, dass es unglaublich wichtig sei, dass man in dieser schwierigen Phase den Verein unterstützt. Dem sind die Fans nicht nachgekommen. Nach dem Spiel keiner von den Vereinsverantwortlichen, kein Spieler, kein Trainer, kein Betreuer auf der Pressekonferenz erschienen. Das gibt auch noch eine Geldstrafe, gehe ich mal von aus. Und lässt einen natürlich so ein kleines bisschen fragen, ob Christian Labit diese Saison wirklich als Trainer auf der Bank zu Ende bringen wird. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass, ja, es ist so bitter, wie es ist jetzt halt auch keine riesige Überraschung. Es ist, Hätte es vor Jean-Guilhem nicht gewonnen, wäre die Situation sicherlich eine andere. Aber man hat ja die eigenen Resultate nicht geholt. Und es gab ja durchaus das eine oder andere Spiel, wo sie mehr hätten holen können. Aber damit können sie sich halt auch nur in die eigene Nase fassen. Nevers, die ihren Sieg gegen Mont-de-Marsan noch über die Zeit gebracht haben, 15-12, am Ende gegen Gäste aus den Landes, aus dem Sumpfgebiet, was hier übersetzt heißt. Oh, meine Aussprache ist heute echt schwierig. Die auch rotiert haben, von daher keine große Überraschung, aber ein enges Spiel, was für Nevers bedeutet, dass sie durchaus noch hoffen können, sind in der gleichen Situation wie Wann, sicherlich 5 Punkte hinter Biarritz. Es ist theoretisch alles möglich. Und das zu verdanken haben sie so ein kleines bisschen Provence mit Julius Nostadt in der Startaufstellung, die das Ganze offen gehalten haben mit ihrem 37-17-Sieg. Ohne Offensivbonus, was natürlich noch so ein bisschen die Kirsche auf der Torte gewesen wäre. Aber hätten sie das verloren, dann hätten sie, 7 Punkte Rückstand gehabt auf Biarritz auf Platz 6. Damit wäre das Playoff-Bild eigentlich schon fast entschieden gewesen. So bleibt es noch offen. Und die Formkurve, die für Provence Rugby immer so ein bisschen schwierig ist, aber vielleicht leicht nach oben zeigt. Ist ja auch schon mal was. Wer zu hoffen, dass Provence Rugby für all das, was sie investiert haben, und Provence Rugby haben viel investiert. Sie haben das Stadion, zwei neue Tribünen gebaut, eine renoviert, haben ein fantastisches Trainingsgelände gebaut und haben seit Jahren große Ambitionen. Und wenn sie jetzt tatsächlich in die Playoffs kämen, wäre das beste Abschneiden der Vereinsgeschichte, was schon spektakulär wäre. Glaube ich dran? Wahrscheinlich nicht. Dafür hat mich Provence Rugby in den letzten Jahren doch zu oft enttäuscht, aber sie halten sich ja die Möglichkeiten offen und das ist ja schon mal was. Kommen wir zu den Frauen und da war das große Thema natürlich, dass sich Shilima Sarin aufgrund von zu vielen Verletzungen und einem zu dünnen Kader aus der Liga zurückgezogen haben. Damit werden sie wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher, wo die zweite Mannschaft spielt, aber entweder in der dritten oder vierten Liga weitermachen. Aber es ist natürlich auch, man muss ja auch trotzdem bedenken, es ist die zweite Komplettaufgabe oder die zweite Saison in Folge, in der es eine Komplettaufgabe gab, nach Bayern letzte Saison. Und das ist natürlich bitter irgendwo, ne? Also, Chili hat natürlich, wie andere Vereine auch, und die Liga-Verkleinerung war ein Schritt in die richtige Richtung, absolut. Aber sie ist vielleicht noch nicht ganz klein genug. Es kommen von unten viele gute Teams nach und ich glaube nicht, dass das Probleme sind, die sich weiter fortsetzen. Aber wir sehen halt schon das Gleiche, was wir auch, ich sag mal, bei der Fußball-Bundesliga der Frauen hier in Deutschland sehen. Die unabhängigen Vereine werden mittelfristig entweder an Herrenvereine angegliedert oder sie werden absteigen. Und das ist nun mal eine bittere Realität. Chili, die viel ausgebildet haben, hatten noch ein großes Talent mit Emilie Boulard, die ist jetzt in Blagnac. Und dann bleibt eben halt nicht mehr viel übrig. Und das, was eben lange Zeit noch so den Unterschied gemacht hat, war, dass sie ihre 7er Nationalspielerin hatten, aber die mit dem Ausbau der 7er Serie eben doch auch immer weniger vor Ort sind. Und dann sehen wir schon, ja, also dann ohne diese, in Anführungszeichen, Starspielerin reicht es dann eben nicht mehr. Und ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich immer, ich sag mal, ich komme ja aus Südberlin, ne? Für mich ist es immer so dieses Turbine Potsdam-Problem. Turbine Potsdam war ist noch ein fantastischer Verein, die sehr, sehr viel Erfolg hatten, als der Frauenfußball noch kein großes Thema war. Sie haben ihr ganzes Talent selber ausgebildet, wie Chili, sind deutscher und europäischer Meister geworden. Gut, das ist Chili nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass sie in Frankreich spielen. Und jetzt stehen sie auf verlorenen Posten auf dem letzten Platz und werden absteigen. Chili natürlich auch, aber auch die Turbine. Und man kann es sehr, sehr schade finden, dass ein Verein wie der FFC Frankfurt als deutscher Rekordmeister nicht mehr existiert, sondern in die Eintracht aus Frankfurt eingegliedert wurde. Ich finde es sehr schade. Aber was wäre denn die Alternative gewesen? Alternativ wären sie früher oder später auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und wenn wir uns die Liga jetzt schon angucken, es bleibt ja eben halt nicht mehr viel. Wer sind denn die unabhängigen Vereine noch? Rennes, okay, ja. Und Bobigny, wo es zwar auch eine Herrenabteilung gibt, aber die auf keinem relevanten Niveau spielen. Gut, und Lille, das sind ist nicht mal mehr ein Drittel. Ne? Und beim Rest, Lens ist in die Section Paloise eingegliedert. Bordeaux wird innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre sicherlich bei UBB eingegliedert. Montpellier profitiert schon von den Herrenstrukturen, Toulouse sowieso. Gut, Blagnac, okay, kann man jetzt drüber streiten. Aber ich würde ja fast sagen, dass Blagnac von den Herrenstrukturen von Stade Toulousain profitiert. Lyon, Romagna ist bei in Clermont eingegliedert. Grenoble sowieso. Also nicht in Clermont, sondern in Grenoble. Aber es ist schwierig und das ist die Entwicklung, die es weitergeben wird. Wenn wir uns die Ligue 2 angucken, wer oben mitspielt, das sind Stade Français, das sind Stade Rochelet, das ist Perpignan, also USAP. Und dann haben wir noch den Rugby Club Toulon-Provence Métropole, die aber wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre beim RCT eingegliedert werden. Gehe ich mal stark von aus. Aber auch jetzt schon sehr, sehr regelmäßig die vorhandene Infrastruktur vom RCT nutzen. Und das ist halt so dieser langfristige Weg. Finde ich sehr schade. Was natürlich irgendwie so ein bisschen die... Es sind halt wieder die gleichen Vereine irgendwo. Ne? Und das ist eine ganze Menge Geschichte, die verloren geht. Es ist eine ganze Menge Tradition, die verloren geht. Und es ist so ein bisschen... Ne, ist das was... Oh, wie heißt sie denn? Die aktuelle Präsidentin der Victoria Berlin Frauen meinte, ja, also ist natürlich hätte man auch bei einem Herrenverein einsteigen können, aber bei denen ist die Geschichte schon geschrieben. Sagst du, okay, also bei einem Verein wie Stade Toulousain werden die Frauen immer nur zweite Geige sein. Ist halt so, während sie in Blagnac absolutes Potenzial dazu haben oder vielleicht sogar schon sind, die Nummer 1 zu sein. Und das ist natürlich so ein bisschen, wo du sagst, okay, also in Chile gibt's nichts außer diesem Verein. Aber gut. Naja, es ist ein schwieriges Thema, bei dem man auch zu sehr unterschiedlichen Meinungen kommen kann, was nun gut oder schlecht ist. Und ich komme da ja mit einer sehr Außenperspektive. Letzten Endes, die Spielerinnen wollen ja auch was für sie sportlich am besten ist und finanziell am besten ist. Und das ist eben die Unterstützung durch die Herrenvereine. Aber es kommt halt zu einem gewissen Preis. Und das muss man dann eben akzeptieren. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was der Liga natürlich auch ein bisschen an Attraktivität fehlt, ist irgendwo diese Zwei-Gruppen-Struktur. Ist jetzt die Frage, ob man sagt, okay, man hat 12 Teams. Man kann Doublon wie bei den Herren kann es nun mal nicht geben, weil dafür fehlen dann eben halt zu viele der Top-Spielerinnen während der Six Nations, während des Novembers. Und 7, das ist natürlich bei den Frauen auch nochmal ein größeres Thema als bei den Männern. Aber mittelfristig würde ich mir schon eine eingleisige Liga wünschen. Vielleicht weiterhin mit 12 Teams, 22 Spieler. Aktuell sind es was 10, 16, 18, wenn du ins Finale kommst, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Plus, es wäre natürlich schon mehr, wenn du sagst 22 Ligaspiele plus 4 Playoff-Spiele oder was auch immer. Ist natürlich ein Unterschied. Wobei, das ist natürlich, kann natürlich nicht ohne eine dazugehörige Professionalisierung passieren. Aber das muss ja das Ziel irgendwo sein, ne? Ja, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ich rede hier auch nur vor mich hin. Habt ihr eine Meinung zu dem Thema? Es würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr darüber denkt, weil ich mir wirklich sehr, sehr unschlüssig bin, was das Thema angeht. Wie steht ihr zu der Eingliederung von traditionellen Frauenvereinen zu den Männern und wie steht ihr zur Zukunft der Ligastruktur bei den Frauen? Schreibt es mir gerne auf Twitter oder Instagram. Ich wäre da wirklich sehr, sehr neugierig. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und einen guten Start in den neuen Monat. Und bis dahin, tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.